Ja, jeder kann aufstehen währenddessen und sich was zu trinken holen. Man kann das auch ein bisschen leise machen, dass man die anderen nicht stört. Mich stört er dabei nicht. Ich lasse mich da nicht irgendwie unterkriegen. Ich glaube, das Mikrofon, läuft das richtig?
Nee.
Okay, noch nicht? Bitte? Also ich hab normalerweise ein schönes, lautes Organ, aber ich könnte mich alle hinten auch in der letzten Reihe verstehen. Wolfgang, du kannst mich auch verstehen? Na super. Ja, ist ein bisschen schwierig jetzt im Moment nach so einem leckeren Essen. Fällt mir auch ein bisschen schwer, weil jetzt im Moment durch das Essen das ganze Blut, was eigentlich im Gehirn war, ist jetzt woanders. Das ist jetzt hier unten zum Verdauen. Ja, und deswegen ist das normalerweise auch schwierig, sich dann eine Stunde oder dreiviertel Stunden lang zu konzentrieren. Aber ich will trotzdem probieren, dass ich euch dabei halte. Deswegen habe ich auch einen Beamer dabei, dass ihr mitlesen könnt, wenn ich irgendwas aus der Bibel vorlese. Das ist mir nämlich ein besonderes Anliegen, dass die Leute, die mir zuhören, dass die wirklich sich auch konzentrieren können. Und das geht besser, wenn die nicht nur hören, sondern auch gucken können. Also für die, die mich nicht kennen, ich heiße Rudi Joas, bin 700 Kilometer südlich von Düsseldorf, von der Stadtgrenze Düsseldorf, hier nach Großschönau gekommen, weil ich die Gemeinde hier schon viele Jahre kenne, war schon einige Male hier zu sogenannten Evangelisationen, war auch schon mal, ich glaube, zweimal bei so einem Männerabend dabei, hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Und als wir uns jetzt verabredet hatten, dass wir noch einmal ein paar Tage hier zusammen sind, habe ich mich sehr gefreut, mit meiner Frau zusammen hierher zu kommen. Nun, meine Frau und ich hatten ein sehr turbulentes Leben hinter uns. Wir sind gleich am letztes Jahr Goldhochzeit gefeiert. Und als wir geheiratet haben, gleich am Tag danach, sind wir beide ab von Deutschland nach Kanada ausgewandert, waren da ein paar Jahre. Und dann von Kanada wurde ich dann abgeworben von einer Maschinenfabrik in Mexiko und sind dann nach Mexiko gezogen. Da waren wir auch ein paar Jahre. Und dann kamen wir zurück nach Deutschland. In Mexiko wurde meine älteste Tochter geboren. Und dann kamen wir zurück nach Deutschland und haben uns da in Monheim am Rhein südlich von Düsseldorf angesiedelt. Da gehen wir auch in so eine kleine Gemeinde, die so ähnlich strukturiert ist wie diese Gemeinde hier in Großschönau. Und die größte Zeit meines Lebens als Ingenieur gearbeitet. Und als ich dann zurückkam, habe ich meinen Beruf als Ingenieur drangegeben und bin erstmal in einen Verlag eingetreten, habe in einem christlichen Buchverlag gearbeitet ein paar Jahre und dann seit 2002 oder 3, glaube ich, in einem Missionswerk. Heukelbach heißt das Missionswerk. Da hinten am Ausgang steht ein kleiner Tisch, da liegen alle Schriften drauf, weil wir im Missionswerk Heukelbach, als ich da noch gearbeitet habe, mittlerweile bin ich fast 10 Jahre Rentner, wir haben uns spezialisiert auf Literaturarbeit, Literaturmission und Radiomission. Also wir haben dann in der Zeit, wo ich da war, habe ich sehr viel bei Radio Luxemburg gesprochen, Andachten gesprochen jeden Tag. Also das war eine sehr bewegte Zeit. Mittlerweile bin ich im Ruhestand mit meiner Frau. Wir haben 3 Kinder und 7 Enkelkinder. Wir hatten mal 8. Eine Enkeltochter ist leider gestorben vor 3 Jahren. Mittlerweile haben wir dann auch 3 Urenkel schon. Also ich bin schon Urgroßvater. 74 Jahre bin ich alt. So, das genügt jetzt von mir, wenn ihr noch mehr Fragen habt, was ich alles so getrieben habe, dürft ihr mich hinterher gerne darauf ansprechen und ich gebe auf alles bereitwillig Auskunft. Ja, wir haben uns heute hier getroffen, um nicht nur lecker zu essen. Das ist ja ein Volltreffer gewesen von den Geschwistern, die das hier ausgerichtet haben. Ihr seid hoffentlich alle satt geworden. Zumindest guckt er ziemlich satt aus der Wäsche. Das freut mich natürlich, ja. Weil das zeigt mir, dass ihr jetzt auch ruhig seid, kein Hungergefühle im Magen habt und zuhören könnt. Soll ich meine Freiheit aufgeben? So haben wir das Thema von heute Abend überschrieben. Und eigentlich müsste man jetzt mal so eine Rundfrage starten. Was ist für dich, was stellst du dir unter Freiheit vor? Alles zu tun, was man will? Oder keine Regeln einhalten zu müssen? Oder einfach nur selbst zu wissen und selbst zu entscheiden, was wir meinen, was gut für mich ist? Nun, ich glaube, hier in den neuen Bundesländern, ihr habt ganz sicherlich noch ein ganz anderes, tiefergehendes Bewusstsein oder Empfinden, was Freiheit ist. Weil am 9. November 1989, bis zu dem Tag haben sich ja, waren ja unser Land geteilt. Da gab es eine Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland. Und dann, an dem Tag fiel dann die Mauer. Und die Menschen waren frei, die vorher in der DDR gelebt haben. Sie können raus aus dem Land und sie können hinreisen, wohin sie wollen. Freiheit. Freiheit ist vielen Nationen extrem wichtig. Wir haben in unserer Nationalhymne auch das Wort Freiheit, Einigkeit und Recht und Freiheit. So heißt es in unserer deutschen Nationalhymne. Und auch die Politiker sprechen sehr oft über Freiheit. George W. Bush zum Beispiel, der sagte einmal, die wahre Hoffnung für den Frieden in der Welt ist die Verbreitung der Freiheit überall in der Welt. Nun, was der Bush damit meinte, war natürlich, dass überall in den Ländern dieser Erde Demokratie herrschen sollte. Für ihn ist Demokratie gleich Freiheit. Aber vielleicht denkt der ein oder andere, naja, so kompliziert ist Freiheit ja noch nicht. Gar nicht so schwer zu verstehen. Aber manchmal denke ich, dass jeder doch irgendetwas anderes unter Freiheit versteht. Zum Beispiel für jemanden, der lange im Gefängnis saß, für den wird Freiheit etwas anderes sein, eine andere Bedeutung haben, als zum Beispiel für diese Weltrekordseglerin Ellen MacArthur. Als diese Frau 4 Jahre alt war, nimmt ihre Tante sie mit zum ersten Mal auf ihrem Boot hinaus aufs Meer. Und die beiden sind so weit aufs Meer hinausgesegelt, dass sie die Küste nicht mehr sehen konnten. Und dann erinnert sich Ellen an diesen Augenblick und sagte, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mich wirklich frei gefühlt. Nun, ganz offensichtlich empfindet die Freiheit anders als der Mann im Knast. Freiheit, das klingt ja auch für uns alle, das kennen wir auch, wie dieser Slogan aus der Zigarettenwerbung. Ja, große freie Steppe, mittendrin die freien Cowboys, die sich gerade mal eine qualmen. Also wir merken, Freiheit ist für viele Leute extrem wichtig. Und die meisten Menschen verbinden mit Freiheit ein bestimmtes Lebensgefühl. Ein Gefühl von Selbstverwirklichung, das Leben genießen und einfach unabhängig sein. Aber ich will heute Abend dieses Thema Freiheit gar nicht so sehr philosophisch betrachten, sondern vielmehr ganz persönlich angehen. Mit der Frage, was bedeutet Freiheit für mich persönlich oder für dich persönlich? Und ich darf mir, wir haben es beim Essen ja schon bei einigen Leuten auch schon gemerkt, den Olaf habe ich jetzt schon persönlich kennengelernt, wir haben ein paar Worte gewechselt und so weiter. Ich duze euch alle, auch wenn ihr mich vielleicht noch nie vorher gesehen habt. Nehmt mir das nicht übel. Was bedeutet Freiheit für mich? Wann bin ich wirklich ganz frei? Das ist eine wichtige Frage. Wann bin ich, nach deiner Meinung, wann bist du wirklich ganz frei? Dazu erzähle ich zunächst einmal eine Geschichte von Erwin. Das ist ein ganz normaler Mann wie du und ich, der irgendwo beschäftigt ist und so weiter. Und Erwin kam gerade vom Arzt. Und dort haben ihm die Ärzte mitgeteilt, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Und da ist völlig klar, dass er innerlich total von der Rolle war. Wie sollte er jetzt die Pläne von einem halben Leben in jetzt nur noch 7 Monate packen? Das war die Zeit, die die Ärzte ihm gegeben haben. Und dann ging er vom Krankenhaus zu Fuß nach Hause, weil er einfach seine Ruhe haben wollte. Weil er einfach nachdenken wollte. Und dann kam auch noch so ein Kollege ihm entgegen aus der Firma. Ein ganz sonderbarer Typ. Einer, der immer lächelte. Und über den sich die meisten anderen Kollegen immer lustig gemacht haben. Das war so ein komischer Heiliger. Der meinte, wirklich echtes Leben zu haben. Und der versuchte, jeden, den er kannte, dem er begegnete, irgendwie zu überzeugen, dass er es auch brauchte. So dieses wunderbare Leben, von dem der immer geredet hat. und der immer in so eine kleine christliche Gemeinde ging und da alle Leute eingeladen hat, mitzukommen. Und er versuchte, alle Leute von seinem Glauben an die Bibel irgendwie zu überzeugen. Und vielleicht ist einem von euch sowas schon mal begegnet, dass ihr gesagt habt, oh, hoffentlich sieht er mich nicht. Hoffentlich kommt er jetzt nicht zu mir. Eigentlich, Erwin, der wollte dem eigentlich gar nicht begegnen. Aber der winkte schon von Weitem und Erwin konnte ihm gar nicht mehr ausweichen, auch wenn er so getan hat, als würde er ihn gar nicht sehen. Und dieser Kollege, der wollte einfach wissen, was er hier macht. Und Erwins Antwort, dass er beim Arzt war, hat diesen Kollegen offensichtlich überhaupt nicht befriedigt. Und dann kam auch schon die Frage von diesem sonderbaren Typ. Du, Erwin, wir haben heute einen Gastredner in unserer Gemeinde. Und ich dachte, dass du vielleicht kommen wolltest. Aber Erwin schüttelte den Kopf sofort und er sagte ziemlich barsch, tut mir leid, aber ich habe was Besseres vor. Aber in Gedanken wollte er eigentlich schreien, hau ab, ich will alleine sein. Aber der Kollege ist dran geblieben. Macht nichts, sagt er sofort. Der Redner ist bis Sonntag da. Und vielleicht können wir dich und deine Frau hinterher zum Mittagessen einladen. Und eigentlich wollte Erwin diese Welt verfluchen, für die er sich den ganzen Leben lang abgerackert hat und die ihm jetzt nur noch 7 Monate zurückgibt. Und sein Kollege machte offensichtlich den Fehler, dass er zum schlechtesten Zeitpunkt zu Erwin gekommen war. Und Erwin schrie ihn fast an, als hätte dieser Mann Schuld an seinem Dilemma. Tu mir einen Gefallen und hau endlich ab, lass mich alleine. Und Tränen von Wut, Verzweiflung oder was auch immer schossen dem Erwin in die Augen. Und er drehte sich einfach um und ging einfach weiter. Aber sein Kollege rief hinter ihm her, was ist denn los? Hör zu, sagte Erwin, lass mich bitte in Ruhe. Und dann war es Erwin egal, ob der andere seine Tränen sah. Ich habe dir schon so oft gesagt, ich will meine Freiheit nicht aufgeben. Ich werde niemals so ein Naivling wie du, der keinen Spaß mehr haben darf. Das ist mein Leben und ich will es auf meine Weise genießen. Ich will tun, was ich will. Hast du das jetzt endlich begriffen? Und die Tränen haben seinen Kollegen tatsächlich sehr irritiert, als er dem so zugehört hat. Und der Kollege sagte, okay, tut mir leid, ich werde dich jetzt ab sofort nie mehr belästigen. Und der Erwin dreht sich einfach um und er ging einfach weiter. Und er tat so, als würde es ihn gar nicht interessieren, wie sein Kollege diesen Satz, ich werde dich nie mehr belästigen, wie sein Kollege diesen Satz beendet hat. Aber das war ein Satz, den man eigentlich nur von einem Menschen erwarten würde, der wirklich nachdenkt. Und der Satz von seinem Kollegen, der endete mit den Worten, ohne ewiges Leben, wie viel Freiheit hast du dann wirklich? Nun, wiedergeborene, echte Christen, die werden manchmal als religiöse Fanatiker angesehen. Als Menschen, die irgendwie nur nach Regeln leben, die andere aufgestellt haben. Die werden angesehen als Menschen, die unfähig sind, eigenständig zu denken. Menschen, die vielleicht sogar einer Art Gehirnwäsche unterzogen worden sind und die keinen eigenen Willen mehr haben. Und viele Menschen, auch in unserer Gesellschaft gerade, finden, dass der Preis, ein echter Christ zu werden, dass dieser Preis viel zu hoch ist. Die sagen manchmal, das Leben ist doch viel zu kurz, um sich irgendwelchen Verhaltensregeln zu unterwerfen. Oder sie sagen, ein Leben mit Gott oder ein Leben für Jesus Christus, das ist einfach nicht mehr frei. Da gibt's doch viel zu viele, tu das oder tu das nicht. Oder das darf man oder das darf man nicht. Davon will ich nichts. Wo doch das Ziel im Leben ist, einfach so viel Spaß zu haben wie möglich. Es gibt doch sowieso schon viel zu viele Regeln und Gesetze in unserer Welt. Und viele Menschen, liebe Freunde, wollen sich nicht zu Jesus bekehren, weil sie denken, dass sie damit ihre Freiheit verlieren. Daher kam der Titel, als ich mir über diese Botschaft Gedanken machte. Ich soll meine Freiheit aufgeben? Kein Interesse daran. Aber im Grunde genommen ist es genau andersrum. Menschen brauchen Jesus Christus, weil es ohne ihn gar keine echte Freiheit gibt. Nun, als ich diesen Satz mir überlegt habe, ob ich den so bringen kann, habe ich mir gleich gedacht, naja, das ist, mindestens werden vielleicht einige denken, das ist aber eine sehr gewagte Aussage. Menschen brauchen Jesus Christus, weil es ohne ihn gar keine echte Freiheit gibt. Aber ich behaupte sogar, dass sich alle Menschen, ohne es bewusst zu wissen, dass sich alle Menschen nach Jesus Christus sehnen. Na, das hört sich noch wilder an. Das hört sich noch verrückter an eigentlich. Weil du dich eigentlich doch selber doch überhaupt nicht nach Jesus Christus sehnst. Und ich, wenn ich auf die Straße gehe und mir die Leute angucke, dann muss ich mir auch sagen, ja, der sehnt sich doch nicht nach Jesus Christus und der auch nicht. Der sieht doch gar nicht danach aus irgendwie. Aber es ist gar nicht so sonderbar, wie es sich vielleicht anhört. Weil, sieh mal, alle Menschen, egal wo die leben, alle Menschen sehnen sich nach Liebe, nach Anerkennung, nach Erfüllung, nach Sinn im Leben, nach Angenommensein, nach Wertschätzung und all diese Dinge. Nach diesen Dingen sehnt sich jeder Mensch. Aber jeder echte Christ weiß, dass du diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, die findest du nicht in der Welt. Und wahrscheinlich sind auch einige hier, die vielleicht das ein oder andere von der Liste, die ich gerade aufgezählt habe, versucht haben zu finden in der Welt. Und du wirst immer enttäuscht. Du rennst dir immer gegen die Mauer und holst dir eine blutige Nase. Also echte Christen wissen, dass man diese Dinge nicht in der Welt, sondern nur bei Jesus Christus findet. Und deswegen behaupte ich, jeder Mensch, auch wenn er es nicht so formulieren würde und gar nicht so weiß, aber jeder Mensch sehnt sich nach Jesus Christus, weil er diese Dinge geben kann, nachdem sich jeder Mensch sehnt. Aber ich will noch einige andere Gründe nennen, warum es nur mit dem Herrn Jesus eine echte Freiheit gibt. Und dazu kommt jetzt gleich das nächste Schlagwort. Der Tod, liebe Freunde, ist der natürlichste Feind der persönlichen Freiheit. Das heißt, spätestens wenn du tot bist, ist alles, was du für Freiheit gehalten hast, vorbei. Das kann jeder nachvollziehen. Da muss jeder mit dem Kopf nicken. Ja, das stimmt. Wenn du tot bist, gibt es keine Freiheit mehr für dich. Und wir sind alle umgeben von Tod. Überall, wohin wir kommen, ist der Tod schon da und wartet schon. Und im Grunde genommen, wenn ich es mal ganz runterbreche, im Grunde genommen sind wir alles nichts anderes als Todeskandidaten, weil wir laufen alle auf diesen Punkt zu, wo wir dann unsere Löffel, unser Besteck abgeben. Also Tod ist das Ende aller Freiheit. Da sind wir uns alle einig. Und Gottes Wort, die Bibel, sie sagt, dass der Tod das Resultat von Sünde ist. Der Tod ist das Ergebnis von Sünde. Und mit Tod endet alle Freiheit. Und die Bibel sagt auch, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Und die Bibel sagt auch, dass wir alle gesündigt haben. Alle haben gesündigt, sagt die Bibel, und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und die Bibel sagt uns auch, dass Sünde zum Tode führt. Sie sagt, der Lohn, also die Bezahlung für die Sünde, ist der Tod. Und das für mich als Prediger oder als Evangelist oder wie auch immer, ist eine sehr schöne Sache, dass ich den Leuten, die mir zuhören, und wenn ich anfange, über Sünde zu reden, dass ich den Leuten nicht zu erklären muss, was Sünde bedeutet. Das wissen die alle, dass Sünde im Grunde genommen nicht unbedingt nur was mit Flensburg zu tun hat, wo du dann in die Kartei eingetragen wirst. Und Sünde hat auch nichts damit zu tun, dass ich jetzt mal ein Stück Sahnetorte zu viel gegessen habe. Ich habe heute gesündigt. Ja, wir kennen diese Sprüche alle. Wir wissen alle, dass Sünde etwas ist, wo wir uns alle schuldig gemacht haben, das Gesetz, die Gebote Gottes zu übertreten. Und wir haben es immer wieder gemacht. Immer wieder, jeden Tag, wenn wir ehrlich vor uns selber sind. Seht mal, viele Menschen führen ihr Leben wie in einem Supermarkt. Und wir wissen, wie ein Supermarkt aussieht, weil der sieht im Ost und West überall gleich aus. Am Eingang schnappst du dir eine Karre und schiebst die Karre durch die Gänge und lädst dann alles auf, was du brauchst und was du willst. Häufig auch Dinge, die du gar nicht brauchst. Manchmal auch Dinge, die du gar nicht willst, aber du lädst einfach auf und dann, wenn du um die Ecken fährst, irgendwann am Ende dieser ganzen Gänge, kommt dann das Band mit der Kasse. Und da sitzt eine Kassiererin, die sagt zu denen, legen Sie mal alles auf das Band und dann tippt die alles ein und so weiter. Und im Leben, und deswegen sage ich, manche Menschen führen ihr Leben wie im Supermarkt, dann nimmst du dir auch so eine Karre. Ich nenne die einfach mal Lebenskarre. Da nimmst du deine Lebenskarre und du fährst auch durch die Gänge. Und du lädst ein in diese Lebenskarre. Alles Mögliche, was du brauchst oder was du haben willst oder was auch immer. Und du lädst da auf die Dinge wie Unehrlichkeit, Unreinheit, schlechtes Reden, Untreue, und so weiter, und ich könnte ja die Liste unendlich fortsetzen. Nur der Unterschied zwischen dem realen Supermarkt, wo du mit der Karre dann durch die Gegend fährst, und der Lebenskarre, die du auch durch das Leben schiebst und alles einlädst, die meisten Leute vergessen, dass es nach dem Leben auch eine Kasse gibt. Eine Kasse gibt. Seht mal, 1964... da wurde auch mir persönlich bewusst, richtig bewusst, was, oder ich könnte sagen, wie viele Sünden in meiner Lebenskarre liegen. Und mir war auch sofort bewusst, dass ich überhaupt nicht gut dabei wegkommen würde, wenn ich dann an der Kasse endlich stehen würde und wenn dann jemand sagen würde, leg mal alles auf das Band hier rauf, obwohl ich ein frommer Typ war. Trotzdem habe ich mich erschrocken, wenn ich auf dem Display, wenn das alles eingetippt wurde, was in meiner Lebenskarre lag, als dann auf die Summe gedrückt wurde und dann stand dann da, was ich zu zahlen hatte. Da stand auf dem Display Tod. Tod. Und ich kann euch sagen, vor 55 Jahren, 1964 war das, ich rede das bildhaft. Ich war so dankbar, als ich bemerkte, dass da jemand hinter mir steht. Der hat mir über die Schulter gegriffen und hat den Bon, der da aus der Kasse rauskam, der hat den Bon aus meiner Hand genommen. Und der hat dann mit roter Tinte quer über den Bon geschrieben, es ist alles bezahlt für dich. Es ist alles bezahlt. Und ich sage euch, liebe Freunde, Gott hat es extrem viel gekostet, mein Problem Sünde oder unser Problem Sünde zu lösen. Weil für die meisten Menschen ist Sünde im schlimmsten Fall etwas, was uns Probleme machen könnte oder Unbequemlichkeiten verursachen könnte. Und so versucht man, weil wir alle das schon erlebt haben, wir versuchen entweder mit diesen Auswirkungen der Sünde zu leben oder uns damit zu arrangieren, oder wir versuchen etwas in Bezug auf diese Probleme zu tun, weil wir merken, da haben wir etwas schon wirklich, was uns wehtut, wenn wir irgendwelche Dinge getan haben, von denen wir genau wissen, die sind falsch, Untreue in der Ehe oder betrogen oder gestohlen oder was auch immer. Und wir versuchen immer irgendwie diese Probleme zu umschiffen oder uns zu arrangieren und so weiter. Aber bitte, was immer wir machen, um mit den Problemen fertig zu werden, bitte ohne meine Freiheit aufzugeben. Das wollen wir nicht. Ohne sich zu bekehren. Bitte nicht. Und dabei müssen wir wissen, liebe Freunde, dass wir die schlimmsten Auswirkungen der Sünden gar nicht während unserer Zeit hier auf dieser Erde erfahren werden. Und die Auswirkungen unserer Sünden in unserem Leben, die sind häufig schon schlimm genug. Wie viele kaputte Familien, wie viele kaputte Ehen durch Sünde. Also, der Tod ist die Bezahlung für die Sünde. Der Tod, der jede Freiheit radikal verändert, der existiert wegen der Sünde. Das haben wir gelesen in der Bibel, im Gotteswort. Wegen der Sünde in allen Menschen. Und wenn ich hier nur ein kleines Zwischenfazit ziehen würde, da würde ich sagen, eine Welt, in der der Tod die letztendliche Herrschaft hat, das ist nicht die Welt, die Gott erschaffen hat. Und das ist auch nicht die Welt, die Gott wollte. Und der Tod, der war nicht von Anfang an in dieser Welt. Darüber werde ich morgen Abend noch etwas sagen, wenn wir über das Leid, warum gibt es so viel Bosheit, Schlechtigkeit in der Welt. Der Tod war nicht von Anfang an hier, sondern er hielt Einzug bei uns Menschen mit der Sünde Adams, die Adam zusammen mit seiner Frau Eva begangen hatte. Naja, wenn einer hier von euch denken würde in seinem Kopf, jetzt kommt er mit dem Mythos Adam und Eva, wo sie doch alle möglichen Dinge schon mal gelesen haben in irgendwelchen Feuilletons von irgendwelchen modernen Theologen, die das alles ins Reich der Märchen oder der Erzählungen oder Mythen verbannen. Also wenn einer von euch so etwas denken sollte, dass die Geschichte von Adam und Eva in der Bibel ein Märchen ist, dann musst du auch so mutig sein und sagen, dann ist Jesus Christus ein Märchenerzähler. Soweit würden die meisten nicht gehen. Weil Jesus Christus hat oft von Adam und Eva gesprochen und wenn immer er von Adam und Eva sprach, hat er von ihnen geredet als real existierende Persönlichkeiten, weil sie das waren. Und Adam hat das eingeführt, diese Sünde. Das lesen wir im Neuen Testament, im Römerbrief Kapitel 5. Da heißt es, wie durch einen Menschen, das war Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Das sind Aussagen, die sind sehr sachlich, sehr nüchtern, die kann auch jeder verstehen. Also der Tod, der verhindert, dass der sündige Mensch ewig lebt und dass er seine sündigen Taten unendlich fortsetzen kann. Der Tod setzt allem sündigen Treiben um uns herum ein natürliches Ende. Und vielleicht sitzt der ein oder andere hier bei uns, der sich selber gar nicht so sehr als Sünder sieht. Aber alleine die Tatsache, dass auch du sterben wirst, das ist dir bewusst. Alleine diese Tatsache sollte dir beweisen, dass du auch einer bist. Weil das ist die Bezahlung für die Sünden in deinem Leben. Wir alle haben den Tod verdient, weil wir alle gesündigt haben. Und die Bibel sagt, ich habe es eben schon mal zitiert, die Bibel sagt, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Und solange dieser zwangsläufige Weg mit dem Tod am Ende, solange dieser Weg existiert, liebe Freunde, solange kann man doch nicht von echter Freiheit reden, oder? Mit diesem Ausblick. Wie hatte der religiöse Kollege nochmal gefragt? Ohne ewiges Leben, wie viel Freiheit hast du denn dann eigentlich wirklich? Aber es gibt noch andere Gründe, warum niemand von uns richtig frei ist. Weil der Tod nämlich auch das Tor zum Gericht Gottes ist. Die Bibel sagt uns, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Das heißt, der Tod stellt uns alle in die Hand eines heiligen und gerechten Gottes. Heilig und gerecht. Und dieser Gott, der muss Sünde richten, weil es sein eigenes Wesen verlangt, weil er kann keine Sünde dulden. Die Bibel sagt an einer anderen Stelle durch den Propheten Habakuk, Gott ist so heilig, dass er nicht einmal eine Sünde anschauen kann. Da kommen Leute zu mir, die sagen, ja, was ist denn mit dir? Du bist doch genauso ein Sünder. Ja, sage ich, bin genauso ein Sünder. Bin genauso Sünder wie du. Der einzige Unterschied, ich bin besser dran. Ja, wieso? Bist du besser dran? Ja, sage ich, wenn ich mal einfach eine Milchmädchenrechnung machen würde und würde sagen, du hast dreimal am Tag, begehst du eine Sünde. Du lügst, du klaust. Und wenn du auf der Arbeitsstelle faul rumstehst, dann ist es auch Diebstahl, weil du klaust dem Arbeitgeber seine Zeit, für die er dich ja eigentlich bezahlt. Also wir merken, wir kommen da nicht rum. Wenn du drei Sünden am Tag begehen würdest, das wären im Jahr etwa 1000 Sünden. Und ich meine, mit drei Sünden am Tag ist jeder von uns gut bedient. Das wird mehr sein. Vor allen Dingen, wenn man das vom Wort Gottes hinzunimmt, wenn die Bibel sagt, wenn du weißt, etwas Gutes zu tun und tust es nicht, dann ist das auch eine Sünde. Also mit drei sind wir gut bedient. Und wenn du 60 Jahre lebst, bevor du hier abgerufen wirst, dann hast du in deinem Rucksack 60.000 Sünden. Du hast keine Chance. Gott kann keine einzige Sünde anschauen. Er muss die Sünde richten, weil er so heilig ist. Ja, und du, und du, und du? Haben die Leute zu mir gesagt, und du? Du bist doch nicht besser als ich. Ja, sage ich, bin nicht besser, aber besser dran. Weil meine Sünden, und ich bin mittlerweile 74.000 Sünden, wenn ich jetzt hinfalle und sterbe, 74.000 Sünden in meinem Rucksack, die liegen am Kreuz, wo der Herr Jesus für diese Sünden bezahlt hat. Und deswegen darf ich frei ausgehen, weil er dafür bezahlt hat. Das war diese Hand, die hinter mir meinen Kassenbon genommen hat und drüber geschrieben hat, alles ist bezahlt. Aber da komme ich noch am Ende noch einmal drauf zu sprechen. Nun, dieser Gott, der muss die Sünde richten, weil es seinem Wesen entspricht. Die Bibel sagt, Offenbarung 20, ganz am Ende, ich sah die Toten, die Kleinen und die Großen, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und als der Herr Jesus diesen Satz gesagt hat und die Leute um ihn herum standen, dann haben die sofort gefragt, sie kamen sofort zu ihm und wollten wissen, welche Werke sie denn tun müssten. Weil das liegt bei uns so drin, wir möchten gerne was tun. Ich weiß das, ich bin katholisch groß geworden. Ich habe immer meine Bußwerke verrichtet, wenn ich Samstag zur Beichte ging, 10 Gegrüße, das heißt, du Maria beten oder das oder das oder das. Wir wollen immer was tun. Und deswegen haben die gleich gefragt, ja, als sie gehört haben, sie wurden gerichtet nach ihren Werken. Ja, welche Werke sollen wir tun? Und dann hat der Herr Jesus ihnen erklärt, welche Werke nötig sind, um in den Himmel zu kommen. Er sagt, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Wer ist das? Na, der Herr Jesus. An den glaubt und glaubt in der Bibel, wenn die Bibel an solchen Stellen von Glauben redet, dann meint sie nicht das, den Glauben, wie wir das so landläufig sagen. So nach dem Motto, ich glaube, dass 2 Pfund Rindfleisch eine gute Suppe macht. Oder ich glaube, dass morgen schönes Wetter gibt. Das ist Vermutungen, das ist Hoffnung oder was auch immer. Aber wenn die Bibel von Glauben redet, dann redet die Bibel von Vertrauen, Anvertrauen. Das bedeutet, dass ihr euch dem anvertraut, den Gott gesandt hat, nämlich dem Herrn Jesus. Also mach bitte nicht den Fehler, den die meisten Menschen machen und denke, dass du eventuell vielleicht oder vielleicht sogar ganz sicher, dass du gut genug bist, um in den Himmel zu kommen. Weil die meisten Menschen, mit denen ich so in Kontakt komme und mit denen ich über diese Dinge rede, die halten sich für besser, als sie wirklich sind. Wahrscheinlich ist das in Großschöner nicht viel anders. Also ich will mal so sagen, das ist so ähnlich wie bei der Geburtstagsfeier. Der Onkel Willi, der hat einen Fotoapparat dabei und der knipst alles, was sich bewegt. Und bei der nächsten Feier, wenn der Onkel Erwin Geburtstag hat oder was auch immer, dann bringt der Onkel Willi die Bilder mit, so einen Stapel. Und die gehen dann durch die Reihe und alle wollen die Bilder sehen. Ja, lass mal gucken, Onkel Erwin und so weiter. Ja, und dann gehen die, machen die die Runde. Und immer wenn der Stapel in die Hände von einer Frau kommt, egal ob Groß-Schönau oder Düsseldorf oder Monheim-Baumberg, da kommen immer die gleichen Kommentare. Wenn die Frauen die durchblättern und da kommt ein Bild, wo sie drauf sind, sagen alle Frauen: Ach, das ist aber furchtbar. Schmeiß das Bild weg. Das darf keiner sehen. Und dann geht der Stapel weiter zum Onkel Hermann, der sitzt neben ihr, und der guckt drauf und sagt: Wieso? Sieht doch aus wie du. Das ist überall gleich. Egal in welchem Land. Das gleiche Erfahrung machen die Schweizer oder die Österreicher, wo immer ich predige, oder in Südamerika oder was auch immer. Ja? Weil wir uns anders einschätzen, als wir wirklich sind. Das war vor 50 Jahren, als ich zum ersten Mal meine Stimme auf einem Tonband, auf einer Spule gehört habe. Als ich das gehört habe, meine Stimme, bin ich eigentlich fast, ich sag's mal übertrieben, schreiend rausgelaufen, weil ich gesagt habe: So einer bescheuerten Stimme kannst du nicht länger als 2 Minuten zuhören. Dann drehst du durch. Ja? Weil ich einfach anders meine Stimme empfinde und höre als andere. Oder ich sehe mich anders, als andere mich sehen. Und dasselbe, was mit dem Bild von außen ist, geht auch von innen. Ja, wir halten uns für besser, als wir sind. Deswegen, wenn ich Leute frage, warum sollte Gott dich in den Himmel lassen, dann sagen mir 80 oder mehr Prozent der Leute, weil ich ein anständiger Kerl bin. Und wenn ich dann frage, was ist denn ein anständiger Kerl? Dann kommen so Antworten wie: Ja, ich habe nie ein Auto geklaut, eine Bank überfallen oder einen Mann umgebracht. Ja, sage ich, und der ganze andere Rest? Deine dreckigen Gedanken, deine Worte, dein Fluchen oder was auch immer, was damit? Da merken sie so langsam, dass da irgendwas nicht stimmt. Wir sind alle schuldig, liebe Freunde. Und es kommt der Tag eben in diesem Gericht, da kann keiner sich herausmogeln. Es kommt der Tag, an dem jede Lüge, jeder Diebstahl, jeder böse Gedanke, jede Sünde, die du begangen hast, eingefordert und bezahlt werden muss. Und ich sage dir, dabei wirst du schlecht wegkommen. Da wirst du schlecht bei aussehen. Und da, bei diesem Punkt, wird die Gerechtigkeit, nach der die Welt sich sehnt und nach der wir uns alle immer gesehnt haben, diese Gerechtigkeit, die vollkommene Gerechtigkeit, die wird aufgerichtet. Wir haben doch schon oft gedacht, Mensch, da kommt dieser Verbrecher, der kommt wieder durch mit seinem Schmuh, mit seinen Betrügereien, der kommt durch. Und bei mir, ich falle sofort auf mit irgendeinem Mist, den ich gemacht habe. Ja, wir sehnen uns alle irgendwie nach einer vollkommenen Gerechtigkeit. Und die wird dann aufgerichtet. Aber das für uns Tragische ist, sie wird nicht vor uns, vor mir und vor dir Halt machen. Denn jede Sünde wird gerichtet. Auch deine und meine Sünde. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Tod ist nicht unbedingt das, was nur auf dem Friedhof abspielt sich. Das macht uns schon manchmal Mühe genug, wenn wir einen Lieben zu Grabe tragen und uns verabschieden zum letzten Mal. Aber eigentlich, was hinter dem Tod steht, unsichtbar für uns, ist die Trennung von der Quelle des Lebens. Und die Quelle des Lebens ist Gott. Er schenkt das Leben. Also, Trennung von der Quelle des Lebens ist auch gleichzeitig das Ende der Freiheit. Und solange dieses Gericht auf uns wartet, liebe Freunde, solange das Gericht, kann doch niemand von echter Freiheit reden, oder? Und ich glaube, das sollte jeder verstehen. Jemand, der auf seinen Prozess wartet, der kann doch nicht davon reden, frei zu sein. Und deswegen müssen wir leider feststellen, an dieser Stelle, die Freiheit dieser Welt ist bestenfalls ein Wunschdenken. Ein Wunschdenken. Stell dir doch mal in deinem Herzen die ehrliche Frage, wie viel Freiheit du wirklich angesichts dieser Fakten hast, also mit dem Ausblick auf Tod und auf Gericht vor dem heiligen Gott. Wie viel Freiheit hast du da wirklich? Wie viel Sünden hast du in deinem Gepäck? Und deswegen schließe ich daraus, es kann keine Freiheit geben, ohne Vergebung der Sünden. Die Sünden müssen weg. Die brechen mir das Genick, wenn ich vor dem Gericht stehe. Und diese Vergebung, liebe Freunde, wird jedem Menschen von Gott angeboten. Zusammen mit dem Geschenk des ewigen Lebens. Denk mal drüber nach. Wenn Sünde zum Tod führt und Tod die Trennung von der Quelle des Lebens, also die Trennung von Gott bedeutet, dann muss diese Sünde, die muss beseitigt werden, bevor du stirbst, bevor du ins Grab gehst, muss dieses Problem Sünde in deinem Leben geklärt sein, beseitigt sein. Weil wenn du stirbst und das Problem Sünde in deinem Leben ist nicht geklärt, dann wird diese Trennung von Gott, von der Quelle des Lebens, diese Trennung wird festgeschrieben. Wisst ihr, wie lang? Wie lang? Ewig, für immer. Leute, das ist tragisch. Und spätestens hier an dieser Stelle müsste jeder kapiert haben, das ist hier kein Firlefanz, was wir hier machen. Und lecker essen und so weiter. Oder ich, dass ich hier mal eine schöne Ferientour ins schöne Großschönau mache. Sondern das ist, hier geht's um viel, hier geht's um Leben und Tod. Hier geht's um deine Ewigkeit, Leute. Das ist ein Riesenpreis, der aufs Spiel steht für dich. Da musst du drüber nachdenken. Was machst du, wenn du vor Gott stehst mit deinem Rucksack voller Sünden? Und die sind nicht geklärt. Die sind dir nicht vergeben. Du kannst Freiheit also nur genießen, wenn dir deine Sünden vergeben sind, wenn die Sünden weg sind. Weil ohne Vergebung deiner Sünden bist du im Grunde genommen nicht besser dran als ein Gefangener in der Todeszelle, der auf seine Hinrichtung wartet. Und es ist Gottes Gnade zu verdanken, liebe Freunde, dass die Zeit bis zur Vollstreckung des Urteils, dass die nicht durch ein unvorhergesehenes Ereignis wie Tod, Krankheit oder Unfall abgekürzt wird. Das ist tragisch. Da sollte man nicht leichtfertig drüber weggehen, sondern mal mindestens ernstlich drüber nachdenken. Und dann der nächste Schlagwort heißt, es kann keine Freiheit geben ohne Vergebung der Sünden. Nur Jesus Christus schenkt echte Freiheit. Hört mal, was der Herr Jesus alles für Aussprüche getan hat. Johannes 14 sagt der Herr, das ist der Sohn Gottes, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Im Johannesevangelium Kapitel 8 sagt er, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und im Vers 36 sagt er, wenn nun der Sohn, das ist der Sohn Gottes, wenn der euch frei macht, so werdet ihr wirklich frei sein. Also die Wahrheit, die uns frei macht, wenn uns die Augen geöffnet werden, dass wir erkennen, dass wir als Sünder verloren sind. Diese Wahrheit, die hat einen Namen, die uns frei macht. Und dieser Name ist Jesus Christus. Der Herr Jesus kam auf diese Erde, um an unserer Stelle zu sterben, um für uns die Strafe für die Sünde zu bezahlen. Und das tat er aus Liebe zu uns. Als der Herr Jesus am Kreuz hing, und wir können diese Dinge nachlesen, die werden uns so sachlich, nüchtern berichtet in der Bibel, gar nicht irgendwie mystisch verbrämt oder so, sondern ganz sachlich. Da lesen wir, wie der Herr Jesus am Kreuz hängt, nach all den Misshandlungen, die man über ihn hat ergehen lassen. Und als er dann gestorben war am Kreuz, oder kurz bevor er starb, da schrie er laut am Kreuz. Wisst ihr, was er geschrien hat? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der Augenblick, wo er abgeschnitten war von der Quelle des Lebens. Da war er abgeschnitten von Gott. Der Prophet Jesaja hat 700 Jahre vorher genau diesen Punkt angesprochen, wenn er sagt, er, und das war prophetisch auf den Herrn Jesus angesprochen. Da steht da im Vers 9, Kapitel 53, Vers 9 oder 8, er, der Herr Jesus, war abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen an unsere Stelle, damit wir nicht für ewig von Gott abgeschnitten würden, der Quelle des Lebens. Das hat er getan, weil er uns liebt. Die Bibel sagt uns im Römer 5, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Was für eine Liebe! Sein Tod am Kreuz hat Gottes Zorn befriedigt. Sein Tod am Kreuz hat sein Gericht von uns abgewendet, wenn wir zu ihm kommen. Das wurde dem Propheten Jesaja schon 700 Jahre vorher geoffenbart und er hat es niedergeschrieben. Wir können es nachlesen. Da heißt es in Kapitel 53, er war durchbohrt um unsere Vergehen willen. Er war zerschlagen um unsere Sünden willen. Und die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wegen seines Todes am Kreuz brauchen wir uns nicht mehr vor dem Tod und vor dem Gericht zu fürchten, sondern Gott bietet uns, jedem von euch, etwas Wunderbares an. Weil die Bibel sagt eben nicht nur das, was ich schon gelesen habe. Der Lohn, die Bezahlung für die Sünde ist der Tod. Sondern ich bin dankbar, dass dieser halbe Satz nicht mit einem Ausrufzeichen endet, sondern mit einem Komma, weil der Satz weitergeht und der heißt weiter, die Gnadengabe, also das Geschenk Gottes, ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich erinnere noch einmal daran, was dieser fromme Kollege gesagt hat. Und da kommen wir der Sache schon näher, dass wir ihn besser verstehen. Er hat gesagt, ohne ewiges Leben, wie viel Freiheit hast du da wirklich? Weil es gibt einfach keine ultimative Freiheit ohne ewiges Leben. Weil solange Tod und Gericht auf uns wartet, solange empfinden wir alle Furcht vor dem Tod. Das ist universal. Alle Menschen haben Furcht. Da hilft auch Verdrängen nichts. Die kommt wieder. Verdrängen hilft nur mal zeitweise oder was auch immer. Angst vor dem Tod gehört zu unserem Menschsein dazu. Die Bibel sagt aber, dass der Herr Jesus gekommen ist, vor 2000 Jahren. Sie schreibt wörtlich, er ist gekommen, um die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch versklavt waren. Und der Tod des Herrn Jesus und seine Auferstehung aus den Toten befreien uns von dieser Todesfurcht. Nun, lieber Freund, ich bitte dich wirklich inständig, nimm dir einfach mal Zeit, um über dein Leben nachzudenken, ob du nicht das Geschenk Gottes, echte Freiheit, also Vergebung deiner Sünden und ewiges Leben, ob du das nicht annehmen willst. Wie das geht? Es ist gar nicht kompliziert. Sogar Kinder verstehen das. Bedauerlicherweise habe ich so die Erfahrung gemacht, je älter die Leute werden, je schwerer tun die sich das, weil sie einfach mal runterkommen müssen von dem hohen Ross, dass sie denken, ich bin doch gut, ich bin doch anständig. Gott wird schon mit dir, lieber Herr, Gott wird schon mich reinlassen, wenn ich ihm zeige, was ich alles gute Sachen gemacht habe. Aber das bringt dir nichts. Weil nichts, was du an Guten gemacht hast, egal wie viel Geld du irgendwo gespendet hast, kann auch nur eine einzige Sünde von dir ungeschehen machen. Und es sind deine Sünden, die dich in die Hölle bringen, die dich zum Verlorensein verdammen. Deswegen denk mal drüber nach. Und es ist so einfach. Erstens, und ich will es so einfach aufzählen, 3 Punkte. Und dann komme ich schon zum Ende. Geht das noch? Seid ihr noch alle dabei? Ein paar Minuten noch. Erstens, bekenne Gott, nicht mir, nicht einem Priester, vergiss das alles. Das habe ich alles hinter mir. Das brauche ich nicht mehr. Wenn mir so einer kommt, den jage ich fort. Ich brauche den, der für mich bezahlt hat. Zu dem gehe ich. Bekenne Gott, bekenne dem Herrn Jesus, dass deine Sünden dich hindern, in den Himmel zu kommen. Es sind deine Sünden, die dich hindern. Die Bibel sagt, es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Auch keiner von euch, egal wie fromm ihr aus der Wäsche guckt. Das beeindruckt mich wenig und Gott noch weniger, weil er guckt immer gleich hinter die Fassade und sieht im Herzen, was da läuft. In Gottes Augen bist auch du ein Sünder, der nicht Gottes Maßstab entspricht. Deswegen sagt die Bibel zu Recht, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Ich könnte auf Deutsch sagen, alle haben gesündigt und kommen deswegen nicht in den Himmel. Und dem Propheten Jesaja wird uns gesagt, eure Sünden sind es, die eine Mauer gebaut haben zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden sind es. Das war erstens, bekenne, dass deine Sünden dich hindern. Zweitens, bekenne Gott, dass du selbst gar nichts tun kannst, um dich selbst zu retten. Wenn du willst, dass dir vergeben wird, dann geht das nur aufgrund dessen, was Gott getan hat und nicht aufgrund deiner Fähigkeiten oder deiner Anständigkeit. Die Bibel sagt im Epheserbrief, aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Da wären wir ganz fort dabei. Guck mal, das habe ich gemacht. Bin ich nicht ein anständiger Kerl? Da hat Gott sofort einen Riegel vorgeschoben. Seht mal, nicht die Taufe, nicht irgendwelche guten Werke, nicht die Mitgliedschaft in irgendeiner Kirche oder Selbstgerechtigkeit. Das sind nur einige von den Beispielen dieser guten Werke, mit denen Menschen heute versuchen, in den Himmel zu kommen. Aber das funktioniert nichts, auch keine Sakramente, weil die Bibel kennt keine Sakramente. Ein Sakrament ist eine heilsvermittelnde Handlung, die ein Mensch an dem anderen vollzieht und dann etwas bei ihm bewirkt. Das kennt die Bibel nicht. Die Bibel kennt nur uns Sünder und einen vergebenden, gnädigen Gott. Und zu dem muss ich kommen und bei dem Herrn Jesus, der dafür bezahlt hat, den bitte ich um Entschuldigung, um Vergebung. Das ist so einfach. Kinder begreifen das. Die Bibel sagt uns, er errettete uns nicht aus Werken, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Und diese Barmherzigkeit will Gott auch dir schenken. Die kannst du nicht verdienen. Die will er dir schenken, wenn du zu ihm kommst. Und die einzige Möglichkeit, errettet zu werden, der einzige Weg in die Freiheit und in den Himmel, ist der Herr Jesus. Deswegen sagt Paulus zu Recht, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten. Sünder wie mich und Sünder wie du. Er will dich erretten, wenn du willst. Du musst ihm das klar sagen. Und deswegen bleibt nur eins, drittens, was wir tun können. Und zwar, tue Buße. Das heißt, umdenken, umkehren. Ich habe früher als Kind, in der römischen Kirche habe ich immer gedacht, Bußen hat mit Büßen zu tun. Ich muss mir etwas wehtun. Deswegen habe ich ja immer so diese Bußgebete aufgekriegt, wenn ich gebeichtet habe. Und wenn ich als kleiner 6-7-Jähriger, hat uns der Papa manchmal 20 Pfennig gegeben. Da durften wir Penzer alle mal ins Kino gehen, damit die Mama, die ein bisschen krank war, dass die mal ihre Ruhe hatte vor den Penzen. Wisst ihr, was Penze sind, ja? Und da haben wir dann Gary Cooper 12 Uhr mittags solche Dinge angeguckt, wo es so viele Tote gibt, die alle erschossen wurden. Und da merkte ich schon in meiner kleinen Kinderseele, das war nicht in Ordnung für mich, Rudi. Und da bin ich auf dem Weg nach Hause, habe ich meine Schuhe ausgezogen und habe Kieselsteine reingeschmissen und habe dann die Schuhe wieder angezogen und bin auf den Steinen nach Hause gelaufen, weil ich büßen wollte. Das hat die Bibel nirgendwo gesagt. Buße in der Bibel heißt nur eins, hier oben umdenken, erkennen, dass ich auf dem falschen Dampfer bin und jetzt steige ich aus und steige an in den nächsten, der genau die gegensätzte Richtung läuft. Das ist Buße, umkehren, umdenken. Und der David hat im Psalm 119 das ganz einfach und leicht verständlich formuliert, in einem Vers, Psalm 119, Vers 59 und 60. Da sagt David, ich habe meine Wege überdacht und meine Füße gekehrt zu deinen Zeugnissen. Ich bin geeilt und habe nicht gezögert, deine Gebote zu halten. Und da finden wir drei Dinge, was zur Buße gehört. Das erste ist, ich habe meine Wege überdacht. Und diese Aufforderung stelle ich euch. Denke nach, auf welches Ziel du zusteuerst. Und zweitens sagt er, ich habe meine Füße gekehrt. Das heißt, entscheide dich, umzudenken und die Spur zu ändern. Und drittens, ich habe nicht gezögert. Das heißt, schieb die Entscheidung nicht auf. Weil Gott gibt dir ein Verfügungsrecht nur über das Heute. Über das Morgen hast du keine Verfügungsgewalt. Deswegen, wenn du spürst in deinem Herzen, ich sollte es tun, tu es heute. Wenn du es heute nicht tust und heute Nacht abgerufen wirst, beginnt die Ewigkeit für dich. Und Gott hat die Entscheidung in deine Hand gelegt, weil er hat die Vorkehrungen getroffen, dass du errettet wirst. Wenn du willst, das ist Gottes Gnade. Denke über das nach, was du heute gehört hast. Und dann fasse in deinem Herzen den Entschluss, die Herrschaft über dein Leben in die Hände des Herrn Jesus zu legen. Er kann es ohnehin besser als wir, weil er das Leben gemacht hat. Und deswegen bitte ihn um Vergebung, den Herrn Jesus. Bitte ihn um Vergebung deiner Schuld und Sünde. Und dann schließlich danke ihm, dass er am Kreuz auch für dich gestorben ist. Und dass er dich heute zu einem Kind Gottes machen will. Kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über dich erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Und Johannes schreibt, so viele ihn, den Herrn Jesus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ich möchte mit uns beten. Und wenn wir können, würde ich meinen, wir könnten aufstehen dazu. Herr Jesus, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns zu erlösen, um uns zu befreien, um uns in die Freiheit der Kinder Gottes zu führen. Du bist auf diese Welt gekommen, um uns zu befreien von unserer Schuld und Sünde, die uns einfach in die ewige Verdammnis bringt. Aber du willst nicht, dass wir dort enden. Deswegen warst du bereit, diesen hohen Preis zu bezahlen, den Preis deines Lebens. Du hast dich selbst hingegeben am Kreuz, damit jeder, der an dich glaubt, der dir sein Leben anvertraut, errettet wird für Zeit und Ewigkeit. Deswegen bitte ich dich am Ende dieser Stunde, dass du doch an die Herzen von uns allen klopfst, vor allen Dingen bei denen, Herr, die noch fern sind, die diese Entscheidung noch nie getroffen haben. Bitte, Herr Jesus, klopfe an ihre Herzen, ob da nicht jemand ist, der heute sein Leben in deine Hände legen will. Danke, Herr, dass du versprochen hast, niemanden auszustoßen, wegzustoßen, der zu dir kommt. Und über all dem will ich deinen Namen erheben, weil es nur in deinem Namen, Jesus Christus, diese Rettung gibt. Amen. Wir nehmen noch einmal bitte Platz. Danke, dass ihr so lange ausgeharrt habt. Ich darf gerne jetzt noch weiter einladen, dass wir weiter uns unterhalten. Ich setze mich gleich auch wieder hier zwischen oder bin hier vorne oder was auch immer. Ihr dürft mich ansprechen, ihr dürft auch die Leute ansprechen, die euch eingeladen haben, die kennen sich auch aus, weil soweit ich weiß, alle, die ich hier in der Gemeinde kennengelernt habe, würde ich also einschätzen als echte Christen, die euch Antworten geben können. Wir möchten auf jeden Fall, dass ihr nicht nach Hause geht, ohne eine klare Antwort in eurem Herzen zu haben. Und die Frage, die gebe ich euch gleich mit, hier an den Tisch. Wenn du heute Nacht sterben würdest, wo würdest du die Augen aufmachen? Die Bibel berichtet uns im Lukas-Evangelium Kapitel 16 von einem Fall, wo zwei Leute gestorben sind. Der eine machte seine Augen auf im Paradies und der andere, er war in Qualen. Lazarus. Genau, Lazarus. Und diese Frage, wo würdest du die Augen aufmachen, wenn du stirbst? Und wenn du dir nicht sicher bist, und das könnte gut sein, dass eine ganze Reihe von euch Leuten, dass ihr euch nicht sicher seid, dann sage ich euch, mach es heute Abend sicher, dass du vor Gott deine Hände faltest und wenn du alleine zu Hause bist, dann geh einfach auf die Knie an deinem Bett und sage, Herr, ich beuge mich vor dir. Ich bitte dich um Vergebung meiner Sünden. Ich weiß, dass ich schuldig bin vor dir. Und wir wissen das alle. Ich bitte dich um Vergebung. Und ich bitte dich, nimm mein Leben in deine Hand. Nimm mein Leben in deine Hand und führe mich Schritt für Schritt in das ewige Ziel. Und dann das Dritte, was ihr nicht vergessen dürft, wenn ihr den Herrn Jesus so anredet. Als erstes muss das Problem Sünde geklärt werden. Herr, vergib mir meine Sünden. Das Zweite ist, dass das Problem, die Frage der Herrschaft in meinem Leben. Wer hat die Zügel in der Hand? Ich selber? Oder bin ich bereit, sie an ihn zu geben? Das Zweite ist die Herrschaft in meinem Leben. Und das Dritte ist der Dank. Wenn du etwas geschenkt bekommst, dann vergiss nicht zu danken. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich persönlich, für meine Sünden am Kreuz gestorben bist und wieder auferstanden bist. Das kann jedes Kind verstehen. Und ich wünschte mir, dass ihr das auch versteht, die ihr das noch nie getan habt. Ich möchte euch der Gnade Gottes anbefehlen. Und wenn ihr euch jetzt austauscht, stellt euch diese Frage gegenseitig. Wo enden wir, wenn ich abtrete, wenn ich hier mein Besteck abgebe? Ansonsten lade ich euch alle auch herzlich gerne ein für morgen Abend. Morgen Abend haben wir sicherlich eines der schwierigsten Themen, die es in so Evangelisationen gibt. Die Frage, warum passiert so viel böse Dinge, schlechte Dinge, schlimme Dinge in der Welt? Ich habe die gestern morgige Botschaft überschrieben mit, warum passieren guten Leuten schlimme Dinge? Weil wenn schlechten, wenn bösen Menschen, irgendein Kinderschänder, wenn der irgendwie sich die Beine bricht, dann sagen wir, hat er verdient, hat nichts anderes verdient. Ist richtig, ja, sind wir schnell fertig. Aber was uns Probleme macht, auch Christen, was ist mit den vielen guten Menschen, die schlimme Dinge wieder erleben? Und da wollen wir einfach morgen fragen, was sagt die Bibel dazu? Also kommt morgen wieder, aber ich wünsche euch Gottes Segen auch bei Gesprächen hier am Tisch. Geht nicht einfach, ohne eure Fragen beantwortet zu haben, nach Hause. Und seid bis morgen alle der Gnade Gottes anbefehlen. Und ich danke euch fürs Zuhören. Dankeschön.